Ihr lieben Männer, in dieser Autobiografie, die John Bunyan geschrieben hat, da schreibt der Mann am ziemlich zum Schluss Folgendes. Mir war der Vers aus 2. Korinther 2, Vers 9 von großem Nutzen. Ja, wir hatten bei uns selbst schon das Todesurteil über uns gefällt, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Durch diese Schriftstelle lernte ich Folgendes erkennen. Wenn ich auf die rechte Weise leiden wolle, so müsse ich zuerst einmal durch ein Todesurteil über alles hindurchgehen, was eigentlich Sache dieses Erdenlebens genannt werden kann. Ich müsse also mich selbst, mein Weib, meine Kinder, meine Gesundheit, meine Freuden und alles sonst als für mich tot ansehen und lernen und mich selber als tot für sie. Das Letztere bedeutete, das Leben auf Gott zu setzen, der da unsichtbar ist. So sagt Paulus an einer anderen Stelle, dass der Weg, nicht schwach zu werden, sei, dass wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Diese Zeilen wurden 1672 rund 70 Kilometer nordwestlich von London in Bedford geschrieben. John Bunyan befand sich dort am Ende seiner 12-jährigen Gefangenschaft im Gefängnis. Er war 44 Jahre alt und hatte seine geistliche Autobiografie Überreiche Gnade, so heißt das Buch, aus der auch diese Zeilen stammen, fast fertiggestellt. Bunyans Leben war insgesamt alles andere als einfach. Er musste durch schwere Zeiten des Leidens durch. Und daher stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn man diese Zeilen eines Mannes am Ende einer 12-jährigen Gefangenschaft liest und auch weiß, was er sonst noch erlebt hat, wie kann er das schreiben? Wie kann er an Gott festhalten, auf Gott sein Leben setzen, wenn das Leben ihn doch eigentlich so übel behandelt hat? Und er eigentlich doch nachvollziehbar mit Gott hadern könnte, als hier zu schreiben, ich muss mir noch selbst sterben, hat er doch schon alles hinter sich fast gelassen. John Bunyan war nicht lebensmüde. Er hatte eine Frau, er hatte Kinder, er hatte eine Gemeinde, treue Freunde, die ihn über die 12 Jahre immer gut versorgt und unterstützt haben. Und obwohl John Bunyan dafür im Gefängnis saß, dass er als ein freier Prediger das Evangelium Gottes weitergetragen hatte, hat er auch im Gefängnis und danach nicht aufgehört, als Prediger zu dienen. John Bunyan sah nicht das Sichtbare, sondern blickte zuversichtlich auf das Unsichtbare, auf Gottes Herrlichkeit, die ewig ist. Das bedeutete nicht, dass ihm die Dinge der Welt vollkommen egal war. Er war kein Mann, der gesagt hat, ey komm, lass fahren dahin, Frau und Kind ist kein Gewinn. Was soll ich mit denen? Hauptsache das Geistliche zählt. So war er gar nicht. In seiner Autobiografie schreibt er, die Trennung von meinem Weibe und meinen armen Kindern habe ich an diesem Ort oft wie das Abziehen des Fleisches von den Knochen empfunden. Das kam nicht bloß daher, dass mein Herz gewissermaßen zu sehr an diesen großen Gnadengaben Gottes hängt. Ich habe auch sehr oft an die vielerlei Härten, Nöte und Entbehrungen denken müssen, mit denen meine arme Familie wohl zu schaffen haben würde, falls ich ganz von ihr genommen werden sollte. Insbesondere dachte ich an mein armes, blindes Kind, das meinem Herzen näher stand als alles sonst in dieser Welt. Oh, der Gedanke an alles Harte, dass mein blindes Kind vermutlich werde durchmachen müssen, wollte mir das Herz brechen. Also er war nicht fern von der Welt, er hat nicht alles Fleischliche abgelehnt, er hatte viel Verantwortung. Deswegen, was motivierte diesen Mann? Was trieb sein Herz an? Was gab ihm die Stärke durchzuhalten, obwohl er so sehr litt? Wie können wir von ihm lernen, in der gleichen Art und Weise durchzuhalten, die gleiche Stärke zu bekommen, die gleiche Freude zu haben, die er hatte und von der wir in den letzten 3 Vorträgen dieses Jahr gehört haben. Darum ging es nämlich. Jesaja 12,2. Gott ist mein Heil und meine Stärke. Schauen wir uns sein Leben mal etwas genauer an. Das wollen wir im ersten Punkt machen. John Bunyan, angekommen mit großen Umwegen. John Bunyan wurde am 30. November 1628 in Elstow, das sind ungefähr 1,5 Kilometer von Bedford entfernt, in England geboren. Seine Eltern, Thomas Bunyan und seine Mutter Margaret Bentley, hatten ein Jahr zuvor geheiratet. Hat also nicht lange gedauert mit den Kindern. Bunyan schreibt selbst über seine Familie: Ich wuchs in meines Vaters Haus in sehr bescheidenen Verhältnissen in Gesellschaft armer Leute auf. Und weiter schreibt er: Es gefiel Gott ihnen, also seinen Eltern, einzugeben, mich zur Schule zu schicken, damit ich sowohl lesen als auch schreiben lernte, welches ich auch in dem gleichen Maß wie die Kinder anderer armer Leute erreichte. Es war Bunyan also möglich geworden, so eine Art Grundbildung zu bekommen. Er konnte lesen und schreiben, aber ganz nüchtern, das war es auch. Mehr konnte er nicht. Er hatte weder eine höhere Ausbildung bekommen, er hatte keine formale Ausbildung bekommen, er hat auch nicht Theologie oder irgendwas studiert. Er hat einfach nur lesen und schreiben gelernt und vielleicht noch ein bisschen rechnen. Das war seine Bildung, John Bunyans Bildung. Eigentlich muss man sagen, John Bunyan war ungebildet. Er war ein ungebildeter Kesselflicker. Literatur war fern von ihm, Vorträge oder Reden musste er nie halten und er hat auch nie irgendwelche Sachen vorbereitet, weil das in der Schule gar kein Thema war. Umso erstaunlicher ist, dass er später ein so großartiger Autor und Redner geworden ist. Als er mit Lesen und Schreiben dann fertig war, wo ich mir auch denke, welche Schulbildung ist eigentlich notwendig, damit man Lesen und Schreiben lernt, ist doch eigentlich in 2 Jahren erledigt. Aber trotzdem wurde er danach Kesselflicker oder Kupferschmied. Und als er 15 Jahre alt war, ein junger Bengel nach heutigem Maßstab, da verstarb seine Mutter und auch seine 13-jährige Schwester im selben Monat. Und als wenn das nicht noch schon schlimm genug gewesen wäre, dass er beide so schnell verloren hatte, heiratete sein Vater einen Monat später schon seine neue Ehefrau. Was natürlich in der Beziehung zum Vater was macht, wenn man das Gefühl hat, dass die Mutter mal so eben schnell abgeschrieben ist und austauschbar geworden ist. Bunyan wuchs in politisch sehr unruhigen Zeiten auf. Königshaus, Parlament, Kirche standen in Konflikt miteinander und kämpften permanent darum, wer das größere Sagen hätte, also wer die Vorherrschaft hat und das Land regiert. 1642, da war Bunyan 14 Jahre alt, brach in England ein Bürgerkrieg aus zwischen den Anhängern des Königs und den Anhängern des Parlaments. Und dann 2 Jahre später mit 1644, wurde John Bunyan zum Militärdienst eingezogen und musste dort im Bürgerkrieg dienen. Das Schöne daran war, dass John Bunyan dort die Predigten eines Puritaners hörte. Können wir meinen, wow, schön, da hat er schon den Kontakt gehabt, da ist was passiert. Nein, Bunyan erzählt über diese Zeit: Nur wenige meinesgleichen fanden sich im Fluchen, Schwören, Lügen, Lästern des heiligen Namens Gottes. So war ich der Anführer all des jungen Volkes, die mit mir zusammen waren, bis ich ins Heiratsalter kam, in allen Lastern und Gottlosigkeit. Das schreibt Bunyan über sich selbst. Er war der Anführer einer jungen Gruppe im Lästern, im Lasternleben und in Gottlosigkeit. Bunyan war ein junger, gottloser Mann, der die Freude und die Laster dieser Welt in vollen Zügen auslebte und genoss. Kein Heiliger, kein wohlerzogener Knabe, dem das alles schon in die Wiege gelegt worden ist. Nein, ein raubeiniger, lüsterner, junger Mann, der im Fluchen ein Weltmeister war. Im Bürgerkrieg blieb er unversehrt und 1645 gewann das Parlament die Kontrolle über die Monarchie und der damalige Bischof wurde exekutiert. 1646 wurde das Westminster-Bekenntnis verabschiedet, was nun von nun an dafür sorgt, dass die Presbyterianer die vorherrschende Kirche waren. Zu denen gehörte auch Bunyan, wodurch er entsprechend auch Freiheiten erhielt. Diese Regierung blieb aber nicht lange stabil. Das hielt nicht lange zusammen und nach wenigen Jahren brach sie schon zusammen. Und nach diesem Zusammenbruch wuchs der Wunsch in der Bevölkerung, doch wieder das Alte zu bekommen, den guten König, die stabile Monarchie. Und so wurde ein neuer König eingesetzt. Und dieser erließ sofort eine Reihe von Verordnungen, die die Rechte der Puritaner wieder stark einschränken, sodass in dem Gipfel, also in der härtesten Zeit für Bunyan, dieser 1660 von dem König ins Gefängnis geworfen wurde. Da war er gerade mal 32 Jahre alt. Wir springen noch mal ein paar Jahre zurück. Das war jetzt ein kurzer Abriss über die geschichtlichen Ereignisse. Noch mal ins Jahr 1648. John Bunyan hatte sich ausgetobt. Und nach seiner Definition kam er nun ins heiratsfähige Alter. Da war er ungefähr 20. Und suchte sich eine Frau und heiratete. Welche Frau war das? Weiß keiner. John Bunyan hat diesen Namen nie irgendwo aufgeschrieben. Aber trotzdem mit ihr 4 Kinder gezeugt. 2 Mädels und 2 Jungs, wovon die Erstgeborene ein blind geboren war. Die Frau, die er heiratete, das wissen wir schon, war sehr arm und sehr gottesfürchtig. Er schreibt über sie: Die beiden geistlichen Bücher, die sie mitbrachte, pflegten wir zuweilen miteinander zu lesen. Und ich fand darin auch manches, das mir gewissermaßen gefiel. Allerdings ohne, dass es mich überführte. Irgendwann in den 5 Jahren, in der er mit ihr verheiratet war, also 5 Jahre, 4 Kinder, wurde er Christ und fing an, mit seiner Familie in die Kirche seines Heimatdorfes Elstow zu gehen. Und dort lernte er auch einen Pastor kennen namens John Gifford. In Elstow gab es schnell nicht genug Arbeit für ihn, weshalb er sich entschied, nach Bedford zu ziehen, wo die Gemeinde von John Gifford war, wo er dann 1653 landete. Dort gingen sie regelmäßig hin und Bunyan hatte, obwohl er ein Kirchgänger war, obwohl er eigentlich alles soweit begriffen hatte, nie die Gewissheit, wirklich errettet zu sein. So wie Christ die Hauptfigur seines Buches, trug er über lange Zeit eine riesige Last auf seiner Schulter und wurde sie einfach nicht los. Sein Gewissen plagte und plagte ihn. Und obwohl er die Bibel regelrecht studierte, fand er dort keinen Frieden und keine Sicherheit. Bunyan erlebte Zeiten, in denen er regelrecht verzweifelte. Er war am Rande seiner Existenz, am Rande von Depressionen, weil er einfach nicht zur Ruhe kam und diese Schuld, die ihn so sehr drückte, einfach nicht loswerden konnte. Obwohl er die Bibel las, obwohl er Römer las, obwohl er Galater las, all die Bibelbücher las er und trotzdem kam er nicht zur Ruhe. Und wenn er dann mal dachte, jetzt habe ich es begriffen, jetzt habe ich es gepackt, ich bin errettet, ich habe Frieden, kamen doch wieder Anfechtungen, Angriffe und Zeiten, in denen es wieder furchtbar wurde. In solchen Zeiten meinte er eine Stimme zu hören, die ihm sagte: Verkauf und verlass diesen über alles gesegneten Christus. Lass ihn gehen, wenn er will. Und weiter schrieb er: Und ich meinte auch zu fühlen, dass mein Herz dem aus freien Zustücken zustimmte, also Jesus fahren zu lassen. O Eifer Satans, o die Verzweiflung des Menschenherzens, ich fühlte mich wie ein Gefangener, welcher dem kommenden Gericht endgültig preisgegeben war. Verdammnis und die Erwartung der Verdammnis begleiteten mich für 2 ganze Jahre. Ich muss sagen, nichts anderes begleitete mich als dieser Gedanke, abgesehen von einigen wenigen Augenblicken der Erleichterung. Bunyan suchte Frieden und fand nur Verdammnis, weil er versuchte, aus eigenen Werken gerecht zu werden. Er versuchte, ein Leben zu leben, was Gott wohlgefällig war und dachte, wenn ich nur genug Gutes tue, dann bin ich auch wertvoll genug vor Gott. Und er merkte immer wieder: Ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Nach einer langen Zeit des Kampfes und des Ringens kam aber der Moment, den man durchaus als seinen Durchbruch zum rettenden Glauben beschreiben kann. Dazu schreibt Bunyan: Eines Tages jedoch, als ich über Land zog, kam plötzlich folgender Spruch zu meiner Seele: Deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Und zugleich schien es mir, dass ich mit den Augen meiner Seele Jesus Christus zu Rechten Gottes schaute. Dort, sage ich, war meine Gerechtigkeit. Wo immer ich auch sein mochte und was immer ich auch tat, Gott konnte von mir nicht sagen, ihm mangelt meine Gerechtigkeit, denn diese hatte er gerade vor seinen Augen. Obendrein erkannte ich, dass nicht die gute Verfassung meines Herzens meine Gerechtigkeit besser mache, noch meine schlechte Verfassung meine Gerechtigkeit verderbe. Denn meine Gerechtigkeit war Jesus Christus selbst. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jetzt fielen meine Ketten wirklich von mir ab. Ich war erlöst aus meiner Anfechtung und meinen Fesseln. Auch meine Versuchungen wichen von mir, sodass von jener Stunde an die erwähnten, furchtbaren Schriftaussagen von Gott davon abließen, mich zu quälen. Da ging ich nun voller Freude über die Gnade und die Liebe Gottes nach Hause. Das wünsche ich ja jedem Menschen, ne? Jedem Christen, dass er da irgendwann hinkommt und genau so eine Erfahrung macht und so tief zur Ruhe kommt in der Gnade Gottes. Das veränderte Bunyans Leben total. Und diese Veränderung fiel auch seinem Pastor auf, sodass die Gemeinde den Bunyan 1655 zum Diakon berief. Aber ganz schnell erkannten die Brüder der Gemeinde, also die Leitung, dass irgendwie Bunyan und Diakon, das passt nicht. Das ist zu wenig. Also wollten sie, dass Bunyan auch predigt. Und Bunyan sagte so, ne, mach ich nicht. Das war ihm zu weit weg. Dafür hat er sich nicht bereit gefühlt. Und die Brüder ließen nicht locker und haben ihn immer wieder gefragt, sodass er irgendwann sagte, okay, ich versuch's. Und zuerst in privaten Versammlungen anfing zu predigen, also in kleinen Gruppen, sehr bald aber auch öffentlich in den Gottesdiensten sprach. Kurz darauf verstarb seine erste Frau. Und Bunyan musste für seine 4 Kinder alleine sorgen und hatte jetzt auch den Dienst in der Kirche, um den er sich kümmern musste. Aber Gott half ihm und segnete seinen Dienst und gab ihm Kraft, weiterzumachen. Und immer mehr Menschen kamen und wollten diesen Kesselflicker predigen hören. Teilweise oder später haben sich mitten in der Woche, morgens um 7 Uhr, oftmals mehr als 1200 Menschen in der Kirche und vor der Kirche versammelt, um Bunyan predigen zu hören. Der größte puritanische Theologe, John Owen, den kennen wahrscheinlich viele von uns, und hier würde ich mich, auch wenn Owen Lichtjahre von mir entfernt ist, was seine Fähigkeiten angeht, aber hier würde ich mich jetzt voll einreihen wollen, wurde mal von König Charles II. Gefragt, warum gehen Sie, ein großer theologischer Lehrer, zu diesem ungelehrten Kesselflicker, um ihn predigen zu hören? Und die Antwort von Owen war, ich würde freiwillig und sofort meine Gelehrtheit gegen die gewaltige Kraft des Kesselflickers eintauschen, die Herzen der Menschen zu berühren. Was für ein Ritterschlag. John Owen würde seine ganze Gelehrtheit sofort eintauschen, um so predigen zu können, wie es John Bunyan geschenkt worden ist. Da wäre ich voll dabei. Einige Zeit nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Bunyan seine zweite Frau, Elisabeth. Und bis 1658 konnte er nun ganz in Ruhe seinem Predigtdienst nachgehen. Und wie wir gehört haben, wurde nach 58 die Monarchie wieder eingesetzt und der Widerstand gegen die freien Prediger, denn das war der Bunyan, der gehörte nicht zur anglikanischen Kirche, er war ein freier Prediger, der Puritaner, der Widerstand wuchs. Und so kam es dann, dass John Bunyan 1660 relativ kurz nach seiner erneuten Heirat ins Gefängnis kam und eine Frau mit ihren 4 Stiefkindern, von denen das älteste blind war, allein zurückließ. So kümmerte sich Elisabeth in den kommenden 12 Jahren weitestgehend allein um die 4 Stiefkinder und ihre 2 eigenen Kinder. Hä? Welche 2 eigenen Kinder? Ja, anscheinend war es so, dass John Bunyan zwischendurch auch mal raus durfte. Ich vermute nicht, dass sie im Gefängnis entstanden sind, aber es waren immer kurze Zeiten, wo er auch entlassen wurde und so in dieser Zeit noch zwei eigene Kinder zeugte. Es waren also 6 zu Hause. Elisabeth war aber nicht das arme, stille Mäuschen, was zu Hause das Leid ertrug und sich nach großen Kräften um die Kinder bemühte. Nein, sie war eine Frau, die die gleichen Überzeugungen und die gleiche Gottesfurcht hatte wie ihr Mann. 1661, also ein Jahr nach der Gefangennahme, reiste sie nach London, um für ihren Mann bei dem König um Gnade zu bitten. Und tatsächlich ließ man sie vor und empfing sie und hörte sie an. Dann kam man zu ihr und sagte: Liebe Frau Bunyan, wir werden Ihrem Wunsch entsprechen. Vorausgesetzt, dass Ihr Mann zustimmt, nie wieder zu predigen. Wir würden ihn begnadigen, wenn er einwilligt, nicht mehr öffentlich aufzutreten. Und Elisabeth, die wusste ganz genau, wie ihr Mann dazu steht. Und sie stand voll und ganz hinter ihrem Mann und war selbst davon überzeugt, dass ihr Mann einem solchen Handel niemals zustimmen dürfte. Und sagte deswegen, dass das nicht in Frage kommt, zog unverrichtete Dinge wieder ab und Bunyan blieb im Gefängnis. Was für eine Frau, die so zu ihrem Mann steht und bereit ist, das auf sich zu nehmen, für Christus, nicht für ihren Mann, sondern für ihren Herrn und Heiland, wollte sie das so mittragen. Bunyan war nicht bereit, das Evangelium, das Wort Gottes und die Wahrheit zu verraten, nur um wieder freizukommen. Er war nicht bereit, sein Amt und seine Möglichkeiten von Gott zu erzählen, zu verschleudern, nur damit er ein besseres Leben hat, mehr Komfort hat, wieder zu Hause sein könne, in Frieden leben kann. John Bunyan zog es vor, im Gefängnis zu bleiben, all die Mühen auf sich zu nehmen, seine Gesundheit zu riskieren, sogar sein Leben zu riskieren, das Wohl seiner Familie letztendlich in Frage zu stellen, nur damit er seinem Gott treu bleiben konnte. Er hätte nur einwilligen müssen, ein Wort. Er hätte nur sagen müssen, okay, ich predige nicht mehr öffentlich. Ich mache da noch still weiter, ich mache noch Bibelkreise mit denen, die es wollen, aber ich predige nicht mehr öffentlich. Dann wäre alles vorbei gewesen. Sofort. Die hätten ihn sofort begnadigt. Und er hat gesagt, nee, ich will meinem Herrn treuer dienen als allen anderen. Also blieb er bis auf eine kurze Freilassung nach 6 Jahren, bis 72 für 12 Jahre im Gefängnis. Nach diesen 12 Jahren merkte der König, so richtig erfolgreich bin ich mit diesem harten Kurs nicht. Die Gesellschaft beruhigt sich überhaupt gar nicht dadurch. Der Kirche geht es auch nicht besser. Ich glaube, ich muss mal was ändern. Also wurde eine Erklärung erlassen, dass die Nonkonformisten, so nannte man sie, vom Staat auch geduldet werden und Bunyan wurde sofort aus dem Gefängnis entlassen. Er bekam sogar sofort eine Predigerlizenz. Plötzlich ging's, ohne dass irgendwas dahinter geschehen musste. Der König hat sich anders entschlossen und schon funktioniert's. Und so kehrte Bunyan zurück zu seiner Kirche nach Bedford und wurde da wieder Pastor. Und dort diente er dann 16 Jahre lang bis zu seinem Tod 1688. Aber obwohl er offiziell predigen durfte, wurde Bunyan nochmal eingesperrt. Und das war so ein bisschen der Rest seines Lebens, diese 16 Jahre Dienst. Bunyan hatte immer die Angst im Nacken oder die Befürchtung im Nacken, dass er wieder gefangen genommen wird. Weil es halt nur von dem Gutwill des Königs abhing, ob die predigen durften oder nicht. Und es hätte sich jederzeit ändern können. 1675 bis zum Frühling 76 musste er ins Gefängnis, weil er in seinen Predigten, so wurde ihm nachgesagt, gegen den König geredet haben soll. Stimmte nicht, aber wurde auch nicht widerlegt und so wurde er eingesperrt und soll in dieser Zeit sein bestes Werk, die Pilgerreise, angefangen haben, was er dann 1678 abschloss und auch veröffentlichte. Und schon nach der Veröffentlichung wurde es wirklich weggerissen wie heiße Semmeln. Und es gab, glaube ich, ein paar Auflagen, die gedruckt werden mussten. Und es verbreitete sich schnell. August 88 war er in London zum Predigen und hat auch einen kleinen Außenbezirk, besuchte eine kleine Kirche, wo er auch eingeladen worden war, ritt im strömenden Regen zurück in England, kam in London an und bekam eine Erkältung oder eine Grippe. Fieber kam auf und er verstarb am 31. August 1688 im Alter von 60 Jahren, ohne dass seine Familie was davon mitbekommen hatte. Die Familie hat erst im Nachhinein von seinem Tod erfahren und wusste erst, als er gestorben war, dass er überhaupt krank geworden war und konnte ihn nicht mehr besuchen oder zu ihm kommen. Ein leidvoller Abschluss. Aber Bunyan war ein tiefgläubiger Mann. Ein tiefgläubiger Mann, der lieber Leid und Gefängnis auf sich nahm, als den leichten Weg zu gehen und von Gott abzurücken. Er verkündigte treu die ganze Botschaft Gottes, obwohl er jederzeit in Gefahr war, wieder eingesperrt werden zu können. Die Freude über Gott, Gottes Herrlichkeit und die Gnade, die er erfahren hatten, trieben ihn an, Gott allein zu dienen und seinem Herrn treu zu folgen, egal was das bedeuten würde. Zweiter Punkt, John Bunyan, stark durch die Macht Gottes. Am Ende der Gefangenschaft nochmal hat er geschrieben: Bevor ich ins Gefängnis kam, sah ich sehr wohl, welche Gefahr auf mich zukam. Und besonders zwei Betrachtungen gingen mir durchs Herz. Die eine war, wie ich wohl imstande sein würde, auszuharren, falls meine Gefangenschaft lang und ermüdend sein sollte. Die andere war, wie ich wohl imstande sein würde, dem Tod zu begegnen, falls dies mein Teil sein sollte. Für die erste Betrachtung, also ob er ausharren könnte, wurde mir folgende Schriftstelle aus 1. Kolosser 11, aus Kolosser 1, Vers 11, zu einer großen Belehrung, nämlich Gott darum zu bitten, mit aller Kraft gestärkt zu werden, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Es drängte sich dieser Vers oder diese liebliche Bitte gleichsam wie von selbst in mein Herz und überzeugte mich, falls ich je durch ein langes Leben durchzugehen hätte, erleiden, würde ich jede nur mögliche Geduld haben müssen, besonders wenn ich diese Zeit mit Freuden bestehen wollte. Bunyan zitiert hier aus einem Gebet, das Paulus an die Kolosser schrieb. Das war nicht nur dieser eine Vers, sondern es waren ein paar Verse mehr. Dort schreibt Paulus in Kolosser 1, 9 bis 12: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Warum? Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allen wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Dann Vers 11, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Als ich mich mit dem Team beraten habe, was machen wir am Ende des Jahres? Welchen Mann können wir auswählen für die Biografie? Da kam dann irgendwann von einem anderen der Vorschlag, dass wir John Bunyan nehmen sollten, weil das gut passt. Und ich dachte, okay, passt John Bunyan gut? Und dachte, fragst du mal ChatGPT, mal gucken, was der dazu sagt. Das habe ich dann aus Spaß eingegeben, passt John Bunyan gut zu Jesaja 12, Vers 2? Und als Antwort erhielt ich: Dieser Vers passt sehr gut zu John Bunyan. Er drückt tiefes Vertrauen in Gott aus, eine Überzeugung, die auch in Bunyans Leben und seinen Schriften deutlich wird. Bunyan erlebte viele Jahre der inneren Kämpfe und Zweifel, bevor er eine tiefere Erfahrung von Gottes Gnade und Vergebung fand, die ihn zur Freude und zum Vertrauen führte. Das fand ich gut. Das hat mich bestärkt. Ich finde ChatGPT gut. Wenn wir diesen Kolosser 1, Vers 11, ne, dieser Vers, den John Bunyan so ermutigt hat, mit Jesaja 12, 2 vergleichen, dann wird klar, warum das so ist, warum das so gut zu Bunyan passt. Nochmal, Kolosser 1, 11, damit ihr mit aller Kraft gestärkt werdet, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Und dann Jesaja 12, Vers 2, siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Fällt euch das auf daran? Kolosser 1,11 ist das Gebet. Da bittet Paulus darum, wie es sein soll. Und Jesaja 12,2 ist die Überzeugung, die daraus gewonnen wurde. Das ist exakt inhaltlich das Gleiche. Jesaja 12,2 ist eine Überzeugung, die wir gewinnen können, wenn wir, so wie Bunyan, auf unserem Lebensweg lernen, Gott zu vertrauen und darauf zu schauen, was er für uns hat und darum bitten, dass er uns stärkt. Bunyan hatte genau diese Überzeugung, die wir in Jesaja 12 finden. Und John Piper erklärt dazu in einer Predigt, er, John Bunyan, rühmte sich des Vorrechts des Evangeliums. Auch dies kam aus seinem Leiden. Wenn alles gut ist und diese Welt alles bedeutet, kann ein Pastor neidisch auf wohlhabende Menschen werden, die ihre Zeit in Muße verbringen. Doch wenn Leiden überwiegen und wenn Wohlstand nur ein Deckmantel für den wahren Zustand der fröhlich vergnügten, vergehenden Menschen ist, dann kann das Amt des Pastors das wichtigste und ruhmreichste von allen Arbeiten sein. Bunyan hielt es dafür. Zitat von ihm: Mein Herz war so umhüllt von der Herrlichkeit dieses hervorragenden Werkes, dass ich mich mehr gesegnet, also Bunyan fühlte sich mehr gesegnet und von Gott geehrt durch dies, als wenn ich zum Kaiser der christlichen Welt gemacht worden wäre oder zum Herrn der gesamten Herrlichkeit der Erde ohne dies. Bunyans Amt als Pastor war ihm wertvoller und schöner als jedes höchste Regierungsamt, was man auf dieser Welt bekommen könnte. Warum? Weil er das Evangelium Gottes verkünden durfte. Jahrelang hatte Bunyan ohne Gott gelebt, Gott gelästert, in großen Sünden gelebt. Und als er dann anfing, sich mit Gott zu beschäftigen, wurde er sich seiner großen Schuld bewusst. Ihm wurde klar, dass er nicht nach Gottes Willen lebte und die Gebote des Gottes missachtet hatte. Und daraus erwuchs eine große Angst, verdammt zu werden. Und als ich mich bekehrt habe, da war ich überzeugt davon, dass Jesus lebt, dass es Gott gibt. Aber diese Angst der Verdammnis fehlte mir damals. Für mich war 1 und 1 2. Wenn es den Teufel gibt, gibt es auch Gott. Aber ich war mir meiner Sünden nicht bewusst und ich wünsche mir für uns, und ich habe es danach auch erlebt nochmal, aber ich wünsche mir für uns, dass wir diese große Verdammnis, diese Last der Sünde, wie schlimm Sünde wirklich ist, was es wirklich Gott gegenüber bedeutet, zu sündigen, auch im Alltag, auch die kleinen Sünden, dass wir diese Verdammnis spüren würden, dass wir merken würden, dass wir wirklich ein Problem haben und Gott uns verstoßen müsste, und dadurch die Gnade und die Rettung Gottes als viel kostbarer kennenlernen würden. In der Zeit, wo Bunyan das gemerkt hat, hat er noch nicht verstanden, was es wirklich heißt, dass Gott ihn begnadigt hat. Und er hat auch noch nicht verstanden, was Gott wirklich von ihm wollte und was Gott wirklich auch von uns möchte. John Bunyan musste erst erkennen, dass er Jesus Christus nicht den Platz gab, den Jesus eigentlich haben sollte, der ihm zusteht. Nicht Jesus saß auf dem Thron von Bunyans Leben, sondern Bunyan selbst. Mit seiner Selbstgerechtigkeit, dem Wunsch, selbst es leisten zu können, gerecht zu werden und all seinen anderen Götzen. Und hier wird aber nicht nur Bunyan angesprochen. Das Gebet im Hebräerbrief gilt für uns alle. Wir sind alle angesprochen davon. Und auch für uns gilt, dass die elementare Grundlage, die absolute Basis für wahre Stärke und wahre Freude im Leben eines Christen darin liegt, dass wir ein tiefes Verständnis davon haben, wer wir eigentlich sind und wer Gott eigentlich ist. Ich habe irgendwann mal in irgendeinem Buch, ich weiß nicht mehr, wo es war, einen kurzen Artikel gelesen über einen Versuch, der gemacht wurde. Da ging es um die Genderforschung und man hat überlegt, ob Jungs und Mädchen wirklich von Natur aus irgendwie vorprogrammiert sind. Oder das alles nur anerzogen ist. Also haben eine Gruppe von Grundschülern genommen, Jungs und Mädchen gemischt, in den Wald geführt, also mit den ganzen Lehrern und sowas, und ihnen gesagt, heute bauen wir ein Floß. Da ist das Material, organisiert euch und fangt an. Was passiert ist, die Jungs vorgeprescht hin, angefangen zu bauen. Und die Mädels mit ein bisschen Abstand erstmal geguckt, was die Jungs da so machen. Es ist nicht zu bezweifeln, dass Mädchen das auch können würden. Auch Mädchen können Flöße oder Brücken bauen. Auch sie wären gut darin, aber die Jungs waren sofort aktiv. Die Jungs stellten sich gar nicht die Frage, ob sie es schaffen könnten. Für sie war völlig klar, dass sie es hinbekommen. Ich denke, dass man diese Grundhaltung von diesen Jungs auch gut auf uns Männer heute übertragen könnte. Natürlich sind wir etwas erfahrener, wir sind schon etwas älter, wir haben schon festgestellt, weil wir uns dann irgendwo dann in den Kopf gestoßen haben, welche Sachen wir nicht gut können. Aber wenn wir eine Aufgabe bekommen und sehen, das könnte Spaß machen, das ist leider bei uns Männern auch so, es muss auch irgendwie Spaß machen, und wir kriegen das hin, dann machen wir das, ne? Da stellt sich nicht die Frage, ob wir es können, ob wir es wirklich hinbekommen, wir fangen einfach erstmal an. Das packen wir schon, wir sind ja Männer, ne? Erstmal ran. Erstmal machen. Jedenfalls typischerweise ist das so. Wir Männer sind stark. Wir Männer sind fähig. Und zur Not schaffen wir es auch allein. Wir brauchen keine anderen, die uns helfen. Das kriegen wir auch alleine hin. So wollen wir jedenfalls, wenn ihr so ein bisschen seid wie ich, gerne sein. Das ist so unser Selbstbild, ne? Selbstregiert, selbstständig, unabhängig. Stark, was aber auch für die Frauen gilt. Auch Frauen wollen gerne unabhängig und selbstbestimmt leben und von jemandem abhängig zu sein, auf Hilfe angewiesen zu sein, Dinge nicht alleine hinzubekommen, sondern darauf warten zu müssen, dass man Leute bitten kann und sie einem dann helfen, das zu erledigen, das passt uns nicht, oder? Kennt ihr das auch? So dieses Bittstellersein? Nicht sich selbst überlegen zu können, ich will da an dem Tag dahin und das machen können. Wenn das nicht mehr geht, ich glaube, dann kriegen wir so ein bisschen erstmal die Krise. Ist ein Lernprozess, kriegen wir auch hin, aber erstmal ist das ein bisschen schwierig für uns. Die Wahrheit aber über uns, also das ist unser Selbstbild, ne? Aber die Wahrheit über uns ist, dass wir, wie die Bibel sagt, Schafe sind. Und ich fand das so schön, Andrew, wie du das dargestellt hast in deinem ersten Vortrag, Schafe können nicht besonders gut sehen. Du hast gesagt, kurzsichtig, weiß ich nicht, kann sein. Auf jeden Fall können Schafe nicht gut sehen. Wenn die irgendwo losrennen und nicht aufpassen, dann rennen sie irgendwo gegen. Sie sind unfähig, sich selbst zu versorgen. Schafe können, wenn man sie auf eine Wiese stellt und die Wiese abgefressen ist, die gehen nicht weg. Die stehen da und verhungern, weil es kein Gras mehr in der Nähe gibt. Schafe sind schwach. Schafe können sich so gut wie gar nicht selbst verteilen. Schafe sind Opfer. Richtige Opfer. Kommt ein Wolf, sind sie hin. Die kämpfen nicht mal. Habt ihr mal gesehen, wenn man eine Ziege erschreckt? Gibt so schöne Reels auf das ist jetzt fast ein Schaf, ne? Aber gibt so schöne Reels auf Instagram. Du erschreckst die Ziege, die streckt alle Viere von sich und fliegt auf den Rücken. Die macht nichts mehr und liegt da rum. Das sind richtige Opfer. Schafe brauchen einen Aufpasser, der sie beschützt. Und der sie zur richtigen Weide und zu frischen Wassern führt. Das machen die nicht allein. Die würden verhungern und verdursten. Schafe sind, also eigentlich so wie wir, keine großen Könige, sondern brauchen einen großen König, der auf sie Acht hat und der sich um sie kümmert. Und den brauchen wir auch. Der wahre König ist Jesus Christus. Er ist der wirkliche Herr. Er ist der wirklich Ahnung hat. Er ist der richtige Macher ist. Jesus Christus braucht niemanden. Er braucht niemanden zu fragen. Er braucht sich nicht zu überlegen, schaffe ich das, weil er auf jeden Fall es schafft. Jesus Christus macht aus dem Nichts eine Welt. Wenn sich Jesus etwas überlegt, sich ausdenkt, wie was sein soll, dann spricht er ein Wort und es passiert genau so. Und niemand kann es verhindern oder ändern. Jesus hat unendlich Kraft. Er wird niemals müde, er muss niemals schlafen. Wenn Jesus sich was vornimmt, dann gelingt ihm das hundertprozentig, exakt genau so, wie er es jetzt vorgenommen hat. Uns Männer, wir uns selbst demütig so zu sehen, wie wir sind und Jesus, also ihn so zu sehen, wie er ist, ist der erste Schritt dahin zu vertrauen, sich nicht grauen zu lassen und voller Zuversicht sagen zu können, Gott, der Herr, ist meine Kraft und mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung. Und diese Rettung, das wissen wir alle, wir wiederholen es immer wieder gerne, es ist wichtig, jeden Tag sich neu zu sagen, natürlich von unseren Sünden. Na klar sind wir gerettet von unserer Schuld, aber was viel wichtiger ist, er wurde uns zur Rettung an jedem neuen Tag. Jesus als Gott zu haben, ihn als Herrn zu haben, heißt nicht, du bist einmal gerettet und dann kannst du gucken, wie du klarkommst, sondern ihn als Herrn zu haben, ihn als Vater zu haben, heißt, dass wir jeden Tag in vollkommener Abhängigkeit mit ihm zusammen leben können und wissen dürfen, er ist immer für uns da. Er wird uns niemals allein lassen. Und er wird uns immer begleiten in all dem, was wir tun. Diese Erkenntnis, dass wir jeden Tag vollkommen abhängig sind von ihm und er uneingeschränkt, und das ist auch eine Sache, auch da ist eine Wiederholung. Und wir haben es eigentlich alle schon gehört, aber wir denken so wenig dran. Gott ist, wenn du sein Kind bist, dann gibt es kein, ich überlege mir mal, ob ich für dich bin. Oder, nee, jetzt bist du mir zu bockig, jetzt nicht. So nicht, mein lieber Freund. So ist Gott nicht. Wenn du Gott als deinen Vater hast, dann hast du einen Vater, der uneingeschränkt, ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen, ohne vor was geklärt haben zu müssen, ohne nochmal ein kleines Gegenpräsent zu bringen, der uneingeschränkt für dich ist und alles für dich tut, was notwendig ist, damit du zu dem Mann wirst, den er am Ende deines Lebens vor sich stehen haben will. Das ist unser Vater. So wie ich als Vater nie sein konnte, so ist Gott zu mir. Obwohl ich so nicht bin, obwohl ich immer wieder keine Lust habe, auf das zu hören, was er sagt, obwohl ich nicht treu bin, ist er nie irgendwas anderes als absolut für mich. Meines Rezept, um diesen Schlüssel zu bekommen, um diese Wahrheit in seinem Herzen zu verankern und das niemals zu vergessen, war ganz einfach, sich an Christus und das Wort Gottes zu halten. Das war sein Schlüssel. Das Gefängnis erwies sich für Bunyan als heiliger Ort der Gemeinschaft mit Gott, denn sein Leiden öffnete ihm das Wort und die tiefe Gemeinschaft mit Christus, so tief, wie er sie nie zuvor kannte. Er schreibt dazu, ich hatte in meinem ganzen Leben nie zuvor einen so großen Zugang zum Wort Gottes wie jetzt im Gefängnis. Jene Schriftstellen, in denen ich zuvor nichts sah, begannen hier und in diesem Zustand für mich zu leuchten. Auch Jesus Christus war noch nie so real und offensichtlich wie jetzt. Hier habe ich ihn wirklich gesehen und gespürt. Ich habe hier süße Einblicke in die Vergebung meiner Sünden gehabt und in meine Gemeinschaft mit Jesus in einer anderen Welt. Ich habe hier Dinge gesehen, die ich, solange ich in dieser Welt bin, wohl nie vollständig ausdrücken kann. Und weiter schreibt er, ich sage dir, Freund, es gibt Verheißungen, durch die mir der Herr geholfen hat, mich an Jesus Christus zu halten, die ich nicht für Gold und Silber aus der Bibel geben würde, die zwischen York und London bis zu den Sternen gestapelt sind. Und eine der größten Szenen in seinem Buch, die Pilgerreise, ist die, wo Christ mit seinem, Freund Getreu zusammen im Kerker, im stinkenden Kerker der Verzweiflung waren. Und da erinnert sich dann der Christ oder Christian im Verlies des Zweifelschlosses daran, dass er einen Schlüssel zur Tür hat. Da steht, Zitat, welch ein Narr bin ich gewesen, in so einen stinkenden Kerker zu liegen, wenn ich genauso gut hätte frei rumlaufen können. In meiner Brusttasche habe ich einen Schlüssel namens Verheißung, von dem ich überzeugt bin, dass er in jedes Schloss im Zweifelsschloss passt und öffnen wird. Dann, sagte er hoffnungsvoll, das sind gute Nachrichten. Mein lieber Bruder, zieh ihn sofort aus deiner Brusttasche und probier es aus. Da nahm Christian den Schlüssel aus seiner Brust und begann, das Schloss der Kerkerstür auszuprobieren. Und als er den Schlüssel drehte, öffnete sich der Riegel und die Tür sprang leicht auf, sodass Christian und hoffnungsvoll sofort herauskamen. Wir alle brauchen genau diese Schlüssel der Verheißung, damit auch wir, wenn wir in der Zweifelsburg sind, so bildlich schreibt Banyas in seinem Buch, nicht in dem Kerker sitzen bleiben, sondern davon uns selbst befreien und daran festhalten, was wir von Gott auch schon alles bekommen haben. Wir brauchen ein tiefes Verständnis dafür, dass wir von ihm so viel geschenkt bekommen haben und nicht zweifeln müssen an den Wahrheiten, die Gott uns gibt. Dieses an den Verheißungen festhalten, dieses ich vertraue nicht mehr auf mich, weil ich so ein starker und toller Mann bin, sondern ich vertraue auf Christus und gebe mich ihm ganz hin, weil ich verstanden habe, was für ein Schaf ich eigentlich bin, was für ein Opfer ich eigentlich in Wirklichkeit bin, ist nicht Schwäche, ist nicht klein beigeben, ist auch nicht kapitulieren vor dem Feind, sondern es ist die wahre Stärke, die wir als Männer gewinnen können. In Wahrheit ist der Schlüssel dieser Verheißung, der Schlüssel, die eigene Schwäche einzugestehen und Gott zu vertrauen, der erste Schritt zu vollkommener Freiheit und Erfüllung und Stärke. Denn wie ich schon sagte, Gott ist voller Eifer, uns seine Kinder zu unterstützen, uns zu stärken, uns seine Wahrheiten zu schenken und uns zu helfen bei allen Dingen, die er uns gibt. Wenn wir uns auf dem Weg befinden, Gott treu zu folgen und wenn er uns ins Leid oder in Herausforderungen führt oder in der Gemeinde in einen Dienst stellt, wo wir denken, das schaffen wir nicht, aber Gott hat uns da reingestellt, dann dürfen wir sicher sein, Gott lässt uns nicht allein. Wenn er will, dass wir was machen, dann schenkt er uns auch das Gelingen. John Bunyan, Kesselflicker, ungebildet, keine Latein, kein Hebräisch, kein Griechisch, keine theologische Ausbildung. Einer der größten Prediger seiner Zeit. Allein, weil Gott es wollte. Allein, weil er ihn dazu gemacht hat. So groß, dass sogar John Owen mit ihm tauschen wollte. John Owen wäre gern wie Bunyan geworden. Von dem liegen Bücher im Mediencenter. Der hat die theologischen Wahrheiten aufgeschrieben und der hat gesagt, ich wäre gerne Bunyan, weil der so sehr die Herzen erreicht. Und sein Pastor, also Bunyans Pastor John Burton, der schrieb in dem Vorwort zu einem von Bunyans ersten Büchern, 1656, da war Bunyan gerade 28 Jahre alt, dieser Mann wurde nicht aus einer irdischen, sondern aus der himmlischen Universität gewählt, der Kirche Christi. Er hat durch Gnade diese drei himmlischen Abschlüsse erhalten, nämlich die Einheit mit Christus, die Salbung durch den Geist und die Erfahrung mit den Versuchungen Satans, die einen Mann für das mächtige Werk der Verkündigung des Evangeliums besser geeignet machen als jede Universitätsbildung und Abschlüsse, die man erwerben kann. Gott wird nicht jeden von uns zu einem großen Schriftsteller machen. Nicht jeder von uns wird zu einem großen Prediger. Nicht viele von uns bekommen eine besondere öffentliche Aufgabe. Und? Brauchen wir auch nicht. Was Gott aber machen wird, ist, dass er uns an der Position, wo er uns haben möchte, zu dem großartigen Mann machen kann, den er dafür vorgesehen hat. Egal, wo wir stehen, egal, wo wir dienen und vor allen Dingen zuallererst in unserer Ehe und Familie, will Gott von uns, er will es, es ist sein Wunsch, dass wir zu einem großartigen Leiter der Familie werden und zu einem großartigen Ehemann, der seine Frau von ganzem Herzen liebt und sie auch wirklich von Herzen unterstützt und anleitet. Das ist sein erklärter Wille an uns. Und wenn wir sagen, hier bin ich bin ein Schaf, ich brauche deine Hilfe jeden Tag neu und so auch leben und auch uns an Christus klammern, dann ist die Garantie von Gott, dass er uns dazu bringen wird, dass wir leben werden, dass er uns zu einem großartigen Mann wird, macht. Das ist nicht der Grund, warum wir es wollen, aber was passieren wird, zu dem andere junge Männer aufschauen und an dem sie sich ein Beispiel nehmen, weil sie sehen, wie Jesus in eurem Leben gewirkt hat. Mit Christus ist das möglich. Siehe, Gott ist unser Heil. Wir wollen vertrauen und lassen uns nicht grauen. Denn Gott, der Herr, ist unsere Kraft und unser Lied. Und er wurde uns zur Rettung. Wir haben einen Schlüssel der Verheißung, der jedes Zweifelschloss passt. Er wird uns Kraft und Gelingen geben, in allen Herausforderungen zu bestehen, die er uns gibt, wenn wir auf ihn schauen. Amen. Amen. Amen.